Alarmstufe.
Ein Podcast mit Hanna und Zora.
Zora.
Hanna.
Weißt du, was heute für ein Tag ist?
Es ist unser Geburtstag.
Happy Birthday to us.
You. Happy Birthday to us.
Also singen
us.
Können wir beide nicht. Aber
nein.
Okay.
Und damit wir richtig anstoßen können, sagen wir direkt mal Danke an Club of Wine, die diese heutige Folge unterstützen. Ich habe ein Glas Weißwein, du ein Glas Rotwein. Du bist eine kleine Rotweintrinkerin. Und damit stoßen wir mal an.
Ja, und deswegen sage ich, stoßen wir mal an auf ein Jahr Doppelrahmstufe.
Cheers.
Cheers.
Erstmal einen Kaffee.
Ich bin direkt aus dem Büro hierher geflitzt und nicht ganz so gut vorbereitet wie du, aber ich freue mich trotzdem richtig, richtig doll auf die Folge.
Ja, komm erstmal ganz in Ruhe an. Wir stoßen in Ruhe an. Und ich bin auch nicht alleine hier, denn Anni ist auch da. Anni, die unser wunderschönes Doppelraumstufencover geshootet hat. Die Anni hat auch ein Gläschen zum Anstoßen dabei. Also, cheers!
Sie sitzt hinter mir und guckt immer wieder in die Linse und ich habe mit ihr letztens gerade drüber geredet, wie das war, dass wir im März letzten Jahres einfach so Hau-Ruck-Aktion-mäßig mit Stau und irgendwie 20 Minuten Zeit dieses Cover geshootet haben.
Eigentlich war es gar keine Hau-Ruck-Aktion. Wir hatten den Tag eigentlich perfekt geplant. Ja. Aber es kamen so viele unverhoffte Ereignisse, die uns daran gehindert haben, rechtzeitig zu diesem Shooting zu fahren.
Das Mikro.
Es war so viel los an diesem Tag. Oh Gott, das Mikro. Hörst du nicht das Mikro?
Das Mikro vergessen, dann anstecken, Mikros. Nee, also.
Stimmt,
die Folge ist ja auch
mein
nie online
Mikrofon
gegangen.
Mikrofon vergessen. Das passt so. Ja, stimmt, sie ist nie online gegangen. Es passt so 1000%. Ich fand es aber im Nachhinein richtig gut, Hanna, dass wir uns so viel Zeit gelassen haben. Wir haben ja richtig viel geübt.
Ja.
Wir haben bestimmt 3, 4, 5 Probe-Podcasts aufgenommen, ja, die wir dann an unseren Freundes- und Bekanntenkreis geschickt haben, um zu gucken, wie es funktioniert und wie das auch mit den Rubriken, weißt du, dass man erstmal so einen roten Faden hat und so. Es war gar nicht so einfach, weil wir wollten ja so eine Mischung aus kulinarischem und trotzdem Laber-Podcast sein. Und ich bin sehr stolz auf uns, Hanna. Ich glaube, wir haben es richtig gut umgesetzt.
Ja.
Und ich freue mich so sehr, wirklich. Das sagen wir ja so oft, ne? Es gibt ganz wenig Menschen, mit denen ich wirklich so viel und so offen spreche,
ja,
wie mit dir. Einmal die Woche haben wir einfach Quality Time und es,
ja,
ist so schön.
Und seit einem Jahr. Ich finde das so crazy. Und so viele Leute meinten auch, wie schafft
ging.
Ihr das, wie ihr beide, wie schafft ihr das, jede Woche einen Termin zu finden, wo ihr eine Stunde Zeit habt, um so
ich sag
zu
dir
labern?
Das.
Das ist so crazy.
Einfach, weil wir so Bock drauf haben.
Ja.
Wenn du Bock auf Sachen hast, dann findest du die Zeit. Das ist genauso wie mit Sport. Wenn du es wirklich willst, dann findest du die Zeit. Es gibt keine Entschuldigung dafür, keinen Sport zu machen. Und genauso ist es mit dem Podcast auch. Wir haben beide einfach Bock drauf. Aber
ja,
es gab tatsächlich auch schon Zeiten, da war es wirklich brenzlig, ne?
Ja.
Morgens um 8, sonntagsabends um 9.
Ja, oder halt auch mal Montag früh und da müsste ich jetzt direkt mal ein ganz, ganz großes Shoutout machen,
ja,
an Hanna und Christian von unserem tollen, tollen Podcast-Team. Danke, Hanna und Christian von Brands and Waves, weil ohne euch würden wir das einfach so nicht hinkriegen. Wir hauen euch manchmal die Audiospuren da wirklich so kurz vor knapp rein und ihr beide macht das alles möglich. Danke, danke, danke.
Ja, und vor allen Dingen muss man ja auch noch sagen, Hanna und ich waren ja relativ unwissend, was das ganze Podcasten angeht. Und ich kenne Hanna tatsächlich noch aus Zefen, weil ihr Vater früher, als ich mein Schulpraktikum in dem Hotel gemacht habe, in dem ich auch meine Ausbildung gemacht habe, war der damals Küchenchef. Und irgendwie hatte ich mal mit ihrem Freund zu tun, weil der hat bei uns in der Region so einen Brötchenlieferservice. Und der hat mich irgendwann mal angequatscht, ob ich nicht Lust hätte, was mit ihm auf die Beine zu stellen. Aus dem Projekt ist nichts geworden, aber ich habe darüber erfahren, dass seine Freundin tatsächlich eine Agentur hat, mit der und die halt diese Podcasts betreut. Und so sind wir an Hanna und Christian gelangt, die inzwischen eine kleine Firma sich aufgebaut haben, die Brands and Waves heißt. Und die kümmern sich um Podcasts, die machen Podcast-Betreuung von vorne bis hinten. Und die haben ganz viel unbezahlte Eigeninitiative
ja,
gezeigt, um diesen Podcast möglich zu machen, weil Hanna und ich 0,0 Kohle für diesen Podcast hatten.
Ja.
Und haben sich wirklich den Arsch für uns aufgerissen. Und es macht herrlich viel Spaß. Und ich liebe es auch, wie die beiden diesen Podcast auch sehr feiern.
Ja.
Es macht es umso schöner irgendwie.
Total. Also so viel Herzblut, wie die beiden da reingesteckt haben. Es ist wirklich, es ist grandios.
Ja,
vielen Dank
Shoutout.
Euch beiden.
Oh,
wie fühlt
so.
Sich's an für dich nach so einem Jahr? Hast du das Gefühl, dass sich was verändert hat, seitdem wir angefangen haben?
Ich habe neulich noch mit meiner Schwester drüber gesprochen, weil es gab so eine Zeit, ganz am Anfang, als ich Fernsehen gemacht habe oder als ich so die ersten Sachen gemacht habe, da hat sie echt immer alles geguckt und alles verfolgt. Und irgendwann meinte sie ganz ehrlich, Zora, ich komme überhaupt nicht mehr hinterher, ich lasse es einfach. Und mittlerweile bin ich Zora, ihre Schwester, Zora, die Geschäftsführerin, aber Zora, die Fernsehköchin, findet bei uns eigentlich nicht mehr statt. Ja. Und jetzt hat sie, es gibt's ja dann halt auch noch Zora, die Podcasterin, und jetzt hat sie neulich irgendwie, meinte sie, sie stand irgendwo und hat gewartet und hatte schon alle Podcasts durch, und dann meinte sie, Moment mal, Zora hat ja auch einen, ich hör mal wieder rein. Und dann hat sie mal wieder reingehört und sie meinte, sie findet es halt manchmal so ein bisschen cringe, mich dann zu hören, hat auch immer so ein bisschen Angst, dass ich was verrate, was ich in ihren Augen lieber nicht hätte sagen sollen. Und sie fand ihn gut. Und das fand ich irgendwie voll schön. Und sie meinte dann auch, dass sie es irgendwie witzig findet, weil manchmal Leute dann bei uns in den Laden kommen und sagen, ah, ich kenne Zora von einem Podcast. Und sie meinte, das ist irgendwie was, was es vorher nicht gab. Ja. Und ich finde es richtig cool, dass Leute mich jetzt ansprechen, weil sie den Podcast hören.
Ja.
Und das fühlt sich gut an, das fühlt sich cool an. Und ich freue mich auf ganz viele weitere Folgen mit dir, mein Schatz.
Ja, ich auch.
Wie ist es für dich? Wie war das Jahr für dich?
Ja, ich find's auch krass. Ich hatte immer mal wieder Phasen, wo ich Angst hatte, dass wir keine Themen mehr finden, muss ich sagen, weil wir auch immer versucht haben, in der Service-Rubrik ein Thema zu finden, was aus der Branche kommt und was irgendwie, was wir interessant finden und was auch unsere ZuhörerInnen interessant finden, weil ich manchmal das Gefühl hatte, dass wir schon einfach auch krass in so einen Laber-Podcast rutschen, wo wir einfach nur erzählen, was wir letzte Woche gemacht haben und was wir nächste Woche machen. Aber ich habe
auch und vor allem auch, was wir gegessen haben.
Was wir gegessen haben, dass es einfach auch manchmal nicht so schlimm ist, dass wir keine ultra konkreten Service-Themen haben, denn ihr als Cream-Team findet das alles gut und das liebe ich. Also ich brauche keine Ängste mehr haben. Es fühlt sich einfach jede Folge irgendwie gut an. Und dann denke ich manchmal so, hä, wir haben nichts, was wir irgendwie, worüber wir reden können, und dann ist die Folge auch wieder 50 Minuten lang und irgendwie.
Ich wollte gerade sagen, trotzdem. Wir finden irgendwie immer ein Thema. Ach ja, dann würde ich sagen, starten wir doch mal rein in die Service-Runde heute, oder?
Yes.
In diese besonderen Service heute.
Ja.
Service bitte.
Und dieses Mal haben wir uns was rausgesucht. Wir haben es ja letzte Folge schon angeteased. Leider funktioniert die Kommentarfunktion bei Spotify immer noch nicht, jetzt wo wir die Aufnahme starten. Aber ihr habt mir bei Instagram ganz viele Fragen geschickt und wir versuchen ganz viel zu beantworten und eine kleine Cream-Team-Folge draus zu machen und euch als Community ein bisschen mit einzubeziehen. Und wir starten mit einer Frage, die ist ein bisschen länger her, aber Leute haben mehrfach gefragt, wie der Roman hieß, den du im Urlaub gelesen hast.
Im Tal des Fuchses von Charlotte Link hieß der Roman. Und ich kann ihn sehr empfehlen. Ich kann diese Frau sowieso empfehlen. Ist nicht umsonst einer der besten Bestseller-Autorinnen Deutschlands. Und ich glaube auch darüber hinaus. Im Tal des Fuchses. Gönnt es euch.
Gönnt es euch. Ein dicker Versinkt Schinken, drin. Kleiner Krimi. Ja, geil.
Frage an dich, liebe Hanna. Was ist dein Lieblingskochbuch?
Oh, warte, da muss ich mal ganz kurz aufstehen. Ich vergesse nämlich immer den Titel, aber ich habe es hier gerade liegen.
Weil du es anscheinend sehr oft benutzt. Sie liest gerade nicht am Mikro.
Ich kann mir das manchmal einfach nicht merken, um ehrlich zu sein. Weil ich blätter da durch, aber ich weiß immer nicht, was draufsteht. Aber das ist dieses Kochbuch. Ich halte es kurz in die Kamera. Das Kochbuch heißt Today's Special. 20 Leading Chefs Choose 100 Emerging Chefs. Das heißt, hier in diesem Buch sind 100 KöchInnen abgebildet, die je ein bis zwei Rezepte zeigen aus Restaurants, die ultra geil sind von der ganzen Welt. Und ich liebe es, da durchzublättern. Super die schönen Fotos und halt schon auch hochwertig, nervig, anstrengende Rezepte, die man vielleicht so nicht unbedingt nachkocht. Aber man findet so viel Inspiration. Erstens,
für dich genau das Richtige.
Für mich genau das Richtige. Was so Inspiration für Food Pairings und für Food Styling. Und das ist einfach ein Beispiel für einfach richtig geil aufgebautes Buch. Und eventuell bin ich ja mal wieder auf der Recherche, wie man so ein schönes Kochbuch machen könnte. Und da hilft mir das ganz viel.
Aus gegebenen Anlass etwa.
Eventuell.
Möchten Sie was erzählen?
Nö, noch nicht.
Ah ja, gut.
Und deins? Was ist dein Lieblingskochbuch?
Ich glaube, das Kochbuch, aus dem ich bis jetzt am meisten nachgemacht habe, ist ein Klassiker, von dem ich glaube, dass er in jedem mindestens zweiten Haushalt steht. Und das ist Jerusalem von Jotam Ottolenghi. Er ist einfach ein begnadeter Koch. Es ist eine Küche, mit der ich sonst nicht so in Berührung komme. Und ich finde es geil, das hatten wir auch schon mal das Thema, mir dann auch wirklich diese scheiß Zutaten irgendwo in irgendeinem Afro-Shop oder in einem asiatischen Supermarkt zu besorgen und dann irgendwie 27 Stunden lang einen Sellerie zu schmoren und eine Dattel-Barbecue-Soße in einem blanchierten Weißkohlblatt zu servieren. Weil es so anders ist. Es ist komplett anders zu dem, wie ich koche. Und ich habe mich da schon sehr viel inspirieren lassen und mache jetzt tatsächlich auch am Wochenende erst wieder ein Rezept von ihm für ein Catering. Und find's auch geil, das dann so bei mir mit einbeziehen zu lassen. Stehe ich komplett zu, dass nicht alles meine Rezepte sind. Auch nicht die Rezepte, die ich im Laden mache, sind nicht alle von mir und nicht alle Ideen sind von mir. Und Jotam ist da einfach ein begnadeter Ideengeber, muss ich mal so sagen.
Ja, also der Jotam, ich muss auch sagen, ich habe, ist auch ganz neu, gerade reingekommen die Mail, dass ich das mache. Du wirst wieder zu mir sagen, Hannah, bist du komplett irre? Why are you doing that? Aber ich fahre ja immer jedes Jahr auf ein Festival, seit 17 Jahren, das habe ich ja letztes Jahr auch des Öfteren erzählt, was ich da für Festivals koche. Und die sind immer noch auf der Suche nach Volunteers und Freiwilligen, die beim Crew-Catering helfen.
Sag's bitte nicht.
Ich werde 5 Tage Crew Catering mithelfen beim Apple Tree Garden Festival in Diepholz.
Why?
Mit bis zu 300 Leuten.
Hannah, kannst du nicht einfach nur auf dieses Festival gehen?
Nee, irgendwie kann
Gott,
ich das
mach
nicht.
Mich fertig. Und ja, ich erinnere mich so an mich vor 3 Jahren, wirklich. Ich hoffe, du wächst da noch raus.
Ja, I don't know.
Ich schon direkt Stress, wenn ich daran denke.
Ich habe irgendwie Bock. Und ich bin ja auch nicht komplett verantwortlich. Das ist ja irgendwie ganz schön. Aber die Verantwortliche hat mir eine Liste von Gerichten geschickt. Und da steht auch ganz oft das Wort Ottolenghi, weil sie sich irgendwie Rezepte rausgesucht hat. Und das ganze Crew Catering wird vegan, vegetarisch sein. Und ich finde es mega cool, dass sie einfach auch für so viele Leute, die da auch als Freiwillige Helfende irgendwie mitarbeiten, irgendwie ein geiles Essen auf die Beine stellen. Und ich habe irgendwie Bock, das mitzumachen.
Ja, voll. Boah, es ist so viel Arbeit. Ich habe es im Klimasland auch hinter mir. ich freue mich auf den Podcast danach. Kann ich jetzt schon sagen.
Oh Gott. Ach.
You are crazy.
Hey, ich muss ja irgendwas erzählen können im Podcast. Ich mache das doch alles nur für den Podcast.
Du machst es nur für Scream Team.
Nur für Scream Team. Vielleicht irgendwann schreibe ich nochmal ein Buch, aber da brauche ich ja irgendwelche Stories. So.
Das stimmt.
Oh Gott. Also ich habe auch eine Frage, die finde ich sehr interessant. Wir haben eben kurz vor der Aufnahme auch schon mal drüber geredet. Und die hat auch ein Hörer geschrieben und die geht so. Mich würde interessieren, ob ihr mittlerweile so bekannt seid, dass es euch nervt. Zora, doch mal. Du bist doch hier die famous Küchenschlacht-Queen.
The famous girl.
Famous girl. Wie geht's dir so, in der Öffentlichkeit zu stehen?
Mal so, muss ich sagen. Ich hatte es ja jetzt schon öfter mal durchklingen lassen, dass es auch tatsächlich hier und da mal ein bisschen anstrengend geworden ist, weil ich einfach durch die Küchenschlacht und durch die viele Sendezeit in den Öffentlich-Rechtlichen einfach eine Zielgruppe habe, die früher zum Beispiel, als es noch nicht so viel Instagram gab und keine Handys, da hatte man so das heilige Fernsehen, weißt du? Und dann hatte man irgendwie Poster sich aufgehängt und man hatte seine Bands und die hat man vergöttert und dann war man starstruck. Und ich finde, in unserer Generation ist das durch dieses Instagram, wir sind ja alle viel nahbarer geworden. Du hast ja richtig krass Einblicke in das Leben von, man hatte viel mehr das Gefühl, dass man schon jemanden kennt. Und dadurch ist man nicht mehr so dieses Starstruck-Fan-mäßig unterwegs. Die haben das allerdings noch. Und die kennen die haben nicht so eine Schmerzgrenze. Die sehen einen dann und die denken dann, oh, ich muss da jetzt hin weißt du? Und wir haben halt dann eher so, hey, guck mal, da ist doch. Und dann flüstert man so. Und
geht aber ganz normal vorbei.
Ja, genau. Ja. Und das haben die halt nicht. Und ich spreche bewusst von die, weil das diese bestimmte Generation ist, die mich tatsächlich in letzter Zeit immer so ein bisschen triggert und provoziert und mir das Leben ein bisschen schwerer macht. Muss aber auch sagen, ich wohne in Hamburg. Hamburg ist eine riesige Stadt. Hier gibt es ultra viele Prominente, die hier rumlaufen. Ich selber sehe mich halt auch einfach gar nicht als Prominente. Ich fahre mit dem Bus und mit dem Fahrrad zur Arbeit. Wenn ich bei der Küchenschlacht bin, meine Kochjacke anhab. Wenn ich bei mir im Laden bin, meine Kochjacke anhab, dann bin ich natürlich Zora Klipp und dann finden die Leute das cool. Dann freue ich mich, wenn sie auf mich zukommen. Privat, wenn ich ungeschminkt mit einem Pulli und einer Käppi rumlaufe, erkennt mich dann auch schon wieder kein Mensch. Ja. Weißt du? Und das ist das Gute daran. Ein Tim Melzer ist immer Tim Melzer und ein Steffen Hensler ist immer ein Steffen Hensler, weil die fast immer gleich aussehen. Es sei denn, sie rasieren sich immer den Bart ab, was sie aber nicht machen. Und wir Frauen haben ja dann auch immer so ein bisschen das Glück, dass wir uns sehr verwandeln können. Und ich nutze dieses Tool und ey, ganz ehrlich, Hamburg ist, verläuft sich. Tatsächlich war das Apple Tree auch ein Festival, wo ich damals auch sehr viel erkannt wurde. Ja. Und beim Feiern, wenn ich jetzt hier in Hamburg auf ein Festival gehe, ja, das ist halt irgendwie so ein Fluch und Segen zugleich. Ich freue mich dann, erkannt zu werden. Auf der anderen Seite, wenn ich dann einen über den Durst getrunken habe, finde ich es dann auch manchmal echt unangenehm, weil ich auch schon richtig besoffen dann fotografiert wurde. Und in solchen Momenten bin ich dann halt irgendwie auch nur ein Mensch.
Ja.
Ich glaube, ich habe auch schon mal die Geschichte erzählt, wo Philipp und ich, und das ist auch jetzt schon einige Jahre her, muss man sich mal vorstellen, damals war ich noch gar nicht so bekannt wie jetzt, aber selbst da war das irgendwie schon ein Thema. Philipp und ich hatten irgendwie ein drittes, viertes Date, saßen in einer Bar und habe ich das beim letzten Mal schon erzählt?
Nee, ich habe das noch nie gehört. Ich weiß die Geschichte vom Urlaub und du wurdest am Strand fotografiert, aber...
Oh Gott, ja, das ist natürlich auch wieder so eine Geschichte. Bei mir zu Hause wurde ja auch schon mal geklingelt, weil mich jemand beobachtet hat, aus welcher Haustür ich gekommen bin, und solche Geschichten sind ja auch schon passiert. Und Philipp hatte... irgendwie nicht, ich habe ihm gesagt, was ich beruflich mache, aber ich habe das nicht so ausgeschlachtet, weil das damals auch dann noch ganz klein war. Das war so nach Kochma und vorm NDR irgendwie. Aber Kochma kannten halt dann irgendwie doch relativ viele. Und dann saßen wir in einer Bar, hatten ein paar Drinks drin, drittes, viertes Date und waren wirklich so, wir hatten, weißt du, der Moment, wir guckten uns in die Augen. Wir waren wirklich kurz vorm ersten Kuss. Die Sparkles waren dermaßen da und dann kam ein Girl an, bisschen betrunken. Hä? Du bist doch Zora, oder? Und dann dachte ich so, nein, bitte, ey, versaust mir hier gerade nicht. Was tust du? Wie kannst du das nicht sehen, was hier gerade passiert?
Ja.
Das war so witzig, weil Philipp dachte, es ist ein altes Date von ihm und hatte schon Panik, dass sie jetzt gerade zu ihm will und er es vercheckt hat. Und wusste natürlich überhaupt nicht, warum sie jetzt meinen Namen kannte und was sie jetzt von mir will. So, und dann hat sie, ja, ich finde es so cool, was du machst und bla bla bla. Und er dann so, dann irgendwann habe ich mich halt natürlich ganz nett bedankt und mich gefreut und ein Selfie gemacht, dann ist sie wieder weggegangen. Moment war natürlich total im Arsch. Kuss, muss ich dann wieder von vorne anfangen. Noch zwei Drinks, erstmal wieder so nach vorne beugen, weißt du, das ganze Spiel ging von vorne los. Hat ja am Ende funktioniert und er musste ich mich natürlich erstmal erklären, was genau ich dann überhaupt eigentlich so mache und dann war die Katze aus dem Sack. Und in solchen Momenten, wenn man dann irgendwie in einem Gespräch ist, Philipp und ich im Restaurant sitzen und dann auch vielleicht mal ernsthafte Themen besprechen, dann ist es manchmal auch ein bisschen störend, wenn dann jemand ankommt, aber in der Regel finde ich es eigentlich ganz cool, es gehört mit dazu irgendwie. Ja.
Voll. Ja, ich muss sagen, bei mir kommt das ja sehr, sehr selten vor. Auf dem Apple Tree war es auch des Öfteren jetzt schon in den letzten drei Jahren. Nach The Taste natürlich am meisten. Da finde ich es ein bisschen schwierig, weil das ist das einzige Festival, auf das ich gehe im Jahr. Und da lasse ich es mir wirklich gut gehen. Aber ansonsten sind es meistens irgendwie Veranstaltungen, wo ich eh beruflich bin, wo Leute dann mich im beruflichen Kontext sehen und sagen, hey, ich höre deinen Podcast, mega cool. Und dann ist das für mich super normal in dem Sinne, dass ich angesprochen werde, ob ich das jetzt gut kann, Fotos zu machen oder Smalltalk zu halten. Da würde ich sagen, gar überhaupt nicht. Ich bin die cringeste, awkwardste Person, wenn ich angesprochen werde. ist richtig schlimm, aber ja, ich habe das ja nicht so mega doll.
Ja. Ich habe das richtig oft, wenn ich mit dem Fahrrad irgendwie durch die Schanze fahre oder so, dass dann einfach so geschrien wird. Das ist Zora! Oder einfach nur so, Zora Clip!
Und du machst nur so, jo, ciao.
Ich fahr schnell weiter auf meinem Flitzefahrrad.
Ja.
Ja, und deswegen beantworte ich jetzt auch nicht die Frage, wie Philipp mir denn den Antrag gemacht hat. Ja. Weil ich ja auch neulich schon mal erzählt habe, dass ich irgendwie mich voll gefreut habe, hier meine neue Terrasse zu zeigen, wie ich da meinen Kaffee trinke. Und irgendjemand dann meinte, man kann hier da ja voll reingucken, wie kann man so wohnen? Und diese Geschichte behalte ich für mich. Ich möchte nicht, dass irgendjemand darüber urteilt oder Bescheid weiß, sondern it's a moment to myself und für Philipp.
Ja, und so ist es auch genau richtig. Das bleibt in der Ringbox. Ja.
Genau. Wie gut konntest du damals schon vor deiner Ausbildung kochen, Hanna?
Ui.
Gute Frage.
Ist voll die gute Frage. Also zum einen muss ich nochmal einen kleinen Tipp geben, wenn ihr wissen wollt, wie Zora und ich exakt unsere Ausbildungen gemacht haben. Es gibt eine Zora-Folge und eine Hanna-Folge, wo wir wirklich im Detail unseren ganzen Werdegang erklären. Das brauche ich, weil es kamen noch ein paar Fragen, wo habt ihr eure Ausbildung und sowas gemacht? Das erklären wir in diesen beiden. Zweite und dritte Folge könnt ihr euch reinhören. Jetzt gibt es ja schon 1000 Millionen. Aber da erzählen wir wirklich im Detail, wie wir es gemacht haben. Aber da habe ich nicht die Frage finde ich super, da habe ich da noch nicht so drüber geredet. Ich weiß es nicht so genau, weil ich kenne mich ja nur, wie ich mich schon mein Leben lang mit Essen und Kochen beschäftige. Und seit ich Kind bin, koche ich sehr gerne. Und ich bin ja, bevor ich in die Kochausbildung gegangen bin, habe ich ja schon ein paar Monate in einem Hotelfach gelernt. Da habe ich so ein bisschen gelernt, wie so eine Küche funktioniert, wie so Abläufe funktionieren, wie so Hierarchien funktionieren. Aber habe natürlich trotzdem so einen Schiss gehabt, als ich meine Ausbildung angefangen habe. Oh mein Gott. Aber es war 100%. Jetzt nicht so, dass ich nicht wusste, wie man ein Messer hält oder wie man eine Gurke schneidet. Ich habe mich schon confident gefühlt. Also ich habe mich gefühlt, als wäre das jetzt genau das Richtige, was ich mache und dass ich das auch kann. So. Ja.
Ich weiß auf jeden Fall, dass ich ein paar Schnitttechniken, kann ich mich noch dran erinnern, dass ich die geübt habe mit Schnittlauch und Dill, also beim Kräuterschneiden, den Wiegeschnitt und so. Ich konnte das wohl schon, aber halt nicht so, wie man es jetzt macht. Jetzt denken wir da ja nicht drüber nach, wir gucken nicht hin, das ist, geht ja, ja ratzefatz. Sondern das war alles schon noch so ein bisschen holpriger. Ich konnte das wohl, ich habe das zu Hause auch schon so ein bisschen geübt, aber habe das dann in der Ausbildung auf jeden Fall perfektioniert und wollte natürlich möglichst schnell genauso gut sein wie die anderen.
Ja.
Werbung. Wie ihr zu Beginn dieser Folge schon gehört habt, haben wir einen ganz besonderen Werbepartner für unseren Geburtstag und das ist Club of Wine. Wir freuen uns besonders, dass wir heute damit anstoßen können, denn Club of Wine war der erste offizielle Partner von Doppelraumstufe. Wie schön, oder? Ihr erinnert euch, wir haben zum Start damals Gutscheine verlost und um diesen Geburtstag auch mit euch zu feiern, gibt es heute nämlich eine Überraschung. Mit dem Code Doppelraumstufe 10 bekommt ihr nämlich 10% Rabatt auf die erste Bestellung bei Club of Wine.
Ja, ist ein Full-Circle-Moment, oder? Das kann man jetzt mal richtig gut sagen. Und ich find's ganz geil, weil ich sag ja immer, ich habe keine Ahnung von Wein. Hab ich auch nicht. Aber so langsam komme ich ein bisschen rein. Und ich find's schön, denn Club of Wine hat zum einen meiner Lieblingswinzer im Sortiment und das ist Pflüger. Ich habe mir mal was anderes rausgesucht. Oder Club of Wine hat mich eher gesagt ein bisschen unterstützt und mir was anderes rausgesucht, damit ich mir auch was anderes ausprobiere, außer immer nur das, was ich kenne und mag. Denn die haben mir den 2023er Metzger Surf and Turf rausgesucht. Und ich bin Sauvignon Blanc-Trinkerin, also einen kühlen Weißwein, der ein bisschen fruchtig ist. Dieser Surf and Turf ist aber ein Mix aus zwei Rebsorten, und zwar Sauvignon Blanc und Chardonnay. Das heißt, es hat zum einen diese Frische von Sauvignon Blanc und aber eine cremige Tiefe vom Chardonnay. Hey, wie ich mich anhöre. Wie eine Weinkennerin.
Wow.
Natürlich.
Hammer.
Und Surf and Turf ist natürlich auch eine Bezeichnung dafür, hey, wenn da steht Surf and Turf, dann passt das natürlich auch zu Fisch und Fleisch. Also macht halt zu diesem schönen Surf and Turf Wein auch mal einen kleinen Grillerchen mit einer kleinen Garnele und vielleicht ein Stück Fleisch dazu. Das passt richtig gut.
Genau so.
Und was trinkst du so heute?
Ja, also ich bin in Italy. Ich trinke einen Bonera von Mandra Rossa aus 2020. Ich habe aber ähnlich wenig Weinkenntnisse wie du, trinke aber tatsächlich am liebsten Rotwein und ich mag es gerne, wenn es so ein bisschen fruchtig ist. Weißt du, wenn man so ein bisschen so was Beeriges schmeckt. Es darf aber nicht zu süß werden. Also es soll schon trocken bleiben. Und dieser Wein, ja, der trifft den Nagel auf den Kopf. Der hat so ein bisschen Aromen von Kirsche, Pflaume.
Na klar.
So, weißt du, so richtig was
Tiefes, Dunkles. Es ist wie wenn man, ich rieche an den Wein und sag immer, ja, Pflaume. Ich rieche die Pflaume.
Ich rieche auch. Ich rieche die Pflaume. Ne? Es ist so eine richtig schöne Würze. Und es, wenn man die Flasche aufmacht und am Korken riecht, dann hat man schon so ein bisschen dieses Urlaubsgefühl,
oh,
weißt du?
Yes.
Ich bin in Sicily. Es ist ein Sizilianer. Ich fühle mich direkt wie in den Urlaub verfrachtet. Und das gefällt mir gut, bin ich ganz ehrlich.
Voll. Und gerade für Leute wie uns, die gar nicht so eine Ahnung haben von Wein, ist Club of Wine perfekt. Denn Club of Wine steht für Your Way to Wine. Der Club of Wine möchte es allen ermöglichen, die besten Weine zu entdecken. Und damit einen ganz einfachen Zugang zu außergewöhnlichen Angeboten auf der Welt des Weines zu bekommen. Es gibt eine unendliche Vielfalt an Aromen, Rebsorten, Winzern und zwischen Cuvée, Bouquet, beerigen Nuancen. Hey, da versteht man eigentlich immer nur Bahnhof. Aber Club of Wine schafft es, uns auch zu vermitteln, hey, das ist ein Wein für dich, den findest du gut, den kannst du trinken.
Ja, weil ich finde nämlich auch richtig gut, bei Club of Wine gibt es einen digitalen Weinberater. Das heißt, wenn ihr euch nicht so richtig auskennt, dann könnt ihr euch auf der Website einfach mal so ein bisschen durchklicken und dann findet ihr für jeden Anlass den passenden Wein. Also müsst ihr euch keine Sorgen machen, falls ihr gerade überhaupt nichts verstanden habt. Club of Wine hilft euch. Und wir beide stoßen heute auf den Geburtstag an. Wir stoßen auf diesen schönen Moment an. Doppelrahmstufe wird heute ein Jahr alt. Und wenn ihr mit uns feiern wollt, dann schaut jetzt auf clubofwine.de/Doppelrahmstufe.
Yes. Und dort wird es eine Auswahl an Weinen passend zu diesem super schönen Moment geben. Und wir können alle zusammen feiern. Und außerdem findet ihr auf dieser Seite unsere Favoriten, die wir heute verkostet haben. Und das Beste, ab 60 Euro Mindestbestellwert auf die erste Bestellung, könnt ihr mit dem Code Doppelrahmstufe 10 10% sparen. Der Code ist gültig bis zum 31.08. Und ausgeschlossen sind Champagner und Geschenkgutscheine und Spirits. Ihr müsst halt einfach mal ein bisschen Wein bestellen.
Ja. Und deswegen sage ich Prost!
Prost!
Werbung Ende. Ja, und so, ich weiß nicht, wann sagt man denn überhaupt, dass man kochen kann, ist ja auch die Frage.
Ja.
Weißt du, also man kann ja im Prinzip kochen, wenn du es schaffst, ein leckeres, vollwertiges Gericht mit deinen eigenen Händen ohne Fertigprodukte, sage ich jetzt mal, zu zaubern. Ist das jetzt Kochen nach Rezept? Nach Anleitung? Oder bedeutet das, ich kann kochen, weil ich mir aus random Zutaten auf der Stelle ein kreatives Rezept überlegen kann.
Ja.
Es gibt ja so verschiedene Schritte. Kommen wir auch direkt schon zur nächsten Frage, die ich sehr interessant finde, weil ein Hörer hat nämlich gefragt, wie lernt man eigentlich mehr Skills? So.
Ja.
Sie hätte schon viele Kochkurse besucht, aber ist alles halt immer nur sehr oberflächlich. Wie schafft man den Deep Dive? Finde ich eine sehr interessante Frage.
Ja. Also ich glaube, da ist die Antwort ist immer Interesse haben. Also
ja.
Du musst dich selber weiterbilden. Du musst selber viel kochen. Du musst dir, und ich glaube, die Frage ging noch weiter, ne? Welche YouTube-Videos, welche Kochshows und sowas könnt ihr empfehlen? Ich habe ultra viel Kochfernsehen geguckt. Ich habe super viel Tim Meltzer bei Vox geguckt. Ich habe mir so Kinder, ich habe
Jamie
so
Oliver war.
Jamie Oliver gekocht. En masse.
Ja.
Ich habe schon diese Kinderkochclubs bei Kika geguckt und habe es geliebt. Und ich habe dann schon immer mich in die Küche gestellt und meinen berühmten Bananen-Apfelbrei gematscht mit 10 Jahren oder sowas, weißt du? Oh, und ich mache ein bisschen Zimt rein, das ist so toll abgefahren.
Ja.
Aber das Interesse ist das Allerwichtigste, um besser zu werden.
Ja, und ich finde auch, da hilft es tatsächlich, wenn man dann Bock darauf hat, sich einzulesen, so wie du es auch mit deinem Profi-Kochbuch da gemacht hast. Weil es gibt natürlich auch nicht nur Kochbücher für einfache Feierabendküche, sondern man kann sich ja auch Kochbücher kaufen, die dann vielleicht auch 50, 60 Euro kosten von, keine Ahnung, Heiko Antoniewicz oder so, Antoniewicz. Und die machen dann natürlich auch, die haben richtig viele, die haben Gele, Schäume, Espumas, Suppen- und Soßenansätze. Da kannst du verschiedene Gartechniken dir aneignen und so. Also ich glaube, da ist wirklich, was du gesagt hast, das Interesse daran, die Bereitschaft, Zeit zu investieren und sich dann zu Hause halt einfach auszuprobieren, ne?
Ja, ja, und ich würde jetzt nicht unbedingt empfehlen zu sagen, hey, mach einen Grundkochkurs und geh da hin und stell dich mit 20 anderen Leuten in die Küche. Da lernt man in den besten Fällen, nimmst du eine Sache mit, wie jetzt eine bestimmte, wie man Zwiebeln pickelt zum Beispiel. Das nimmst du auch von dem Abend mit, ansonsten trinkst du gleich 3 Gläser Wein und dann bist du happy, aber du lernst da jetzt nicht per se kochen.
So, ne? Ein Kollege von uns aus Buxtehude, der Jens Rittmeier, der macht tatsächlich so Profi-Kochkurse, die tatsächlich dann auch, glaube ich, 2 Tage sogar dauern, weil du halt dann wirklich auch den gesamten Prozess von einem Soßenansatz, von einem Fond mitbekommst und hat dann verschiedene Themen, die sich dann wirklich über 2 Tage erstrecken, weil man dann richtig deep dived sozusagen in die Materie zu einem bestimmten Thema. Also solche Kurse gibt's auch, die sind natürlich dann teuer, aber wenn man da Interesse dran hat, dann ist es ja wie, keine Ahnung, ich will jetzt, keine Ahnung, Philipp und ich machen am Wochenende einen Kite-Kurs. Weil ich die Hoffnung habe, dass er vielleicht daran ein bisschen Freude findet und wir nicht immer ans andere Ende der Welt zum Surfen fahren müssen. Er hat gar keinen Bock drauf, kleiner Fun-Fact, aber da muss er jetzt durch. Dann gibt man da, glaube ich, auch gerne das Geld dann für aus, wenn man das Interesse daran hat.
Ja. Also ja, voll. Und wenn man jetzt nicht so viel Geld hat, kann ich auch immer empfehlen, das ist aber Zeit und Zeit ist natürlich bekanntermaßen auch Geld, aber wenn du richtig Bock drauf hast, jedes Restaurant nimmt Leute mit Interesse mit Kusshand für eine Woche Praktikum. Und wir hatten damals im V und auch im Richard, wo ich gearbeitet habe, super oft auch PraktikantInnen, die nicht aus der Branche kommen, die was komplett anderes gemacht haben. Die aber gesagt haben, ich habe so ein Interesse an Kochen und an der Küche. Ich stelle mich hier gerne mal eine Woche hin und ich schäle auch gerne eine Woche Kartoffeln. Aber ich kann beobachten und kann lernen und kann mir anschauen, wie solche Dinge funktionieren. Und das kannst du auf jeden Fall versuchen.
Haben wir tatsächlich auch. Jetzt im Herbst, glaube ich, kommt eine, die sich auch selbstständig machen will und vorher nochmal in die verschiedensten Läden mit reingucken möchte. Habe ich ja auch schon mal gemacht, ne, dass man dann einfach für ein paar Tage irgendwann mal mit reinschnuppert. Man lernt so viel, das ist der Wahnsinn. Und tatsächlich ist es so, dass wir das auch begrüßen. Das ist cool. Man kriegt ja von den Leuten, die man dann zu sich in den Laden lässt, auch neuen Input. Auch wenn sie nur ein paar Tage da sind.
Ja. Und auch halt einfach immer Hilfe. Also wenn die Leute Interesse dran haben und nicht komplett unfähig sind in der Küche.
Ja.
Soll jetzt nicht böse sein. Aber man muss schon auch mal, man muss wissen, was Sauberkeit ist. Und man muss auch wissen, wenn man zur Seite gehen soll und nicht im Weg rumstehen soll. Man muss wissen, wenn man leise sein muss. Und man muss wissen, wie man hygienisch und sauber arbeitet. So, das ist halt super wichtig. Ja.
Und man jetzt muss aber auch nochmal trotzdem der Hinweis. Bitte keine E-Mails an uns schreiben, wenn ihr jetzt nur in der Küche oder uns ein Praktikum machen wollt, weil ihr mit mir in der Küche stehen wollt, weil solche Anfragen kriegen wir auch so oft. Also es geht wirklich um das Interesse an der Arbeit in der Küche.
Ja. Und in den meisten Fällen ist Zora nicht da und steht nicht in der Küche. Also im Blattgold ist jetzt nicht so, dass ihr Zora wie im Zoo dann beobachten könnt, sondern es geht dann im Blattgold darum, dass ihr mit dem Küchenchef Jonas arbeitet und der euch zeigt, wie man Sachen zubereitet.
Danke.
Geil. Okay, also wir haben hier noch eine Frage, die kann ich ganz, ganz schnell beantworten. Habt ihr kreative Rezeptideen für selbstgemachte Geschenke aus der Küche? Hey, da guckt doch mal meine Instagram-Reels an. Ich habe mal vor 2 Jahren einen ganz tollen 24 Videos umfassenden Adventskalender gemacht mit Geschenken aus der Küche zum Verschenken.
Ich liebe diesen Adventskalender.
Da gibt's so viele Sachen. Da sucht ihr was aus.
Liebe ihn, wirklich. Das ist so eine geile, zeitintensive Produktion, die du dir da aus dem Ärmel geschüttelt hast. Ich habe schon so viele Geschenke von dir verschenkt, von diesem Adventskalender.
Ja, da gibt es ganz viele Sachen, da kannst du reinschauen, das ist gut.
So, was haben wir hier noch für eine schöne Frage? Wie läuft das so als private Köchin mit der KundInnenakquise? Das finde ich auch sehr spannend.
Ja, also ich glaube, das trifft ja vielleicht im Moment mehr auf mich zu, die Frage.
Mhm.
Und also, vieles kommt über Mund zu Mund.
Zu Mund.
Propaganda, sagt man das so? Ja, ne?
Mhm.
Denn ich bewerbe jetzt nicht so wirklich meine Private Dining Jobs. Ich mache das nur über so Freunde von FreundInnen, über Kontakte, die mich dann anfragen, weil ich jetzt nicht jedes Event mache und normalerweise, wenn du jetzt Privatköchin bist, dann ist Marketing schon auch sau wichtig und du musst dich einfach anbieten in dem Sinne. Du musst Mails rausschicken, du musst ein kleines Portfolio machen und du musst die Leute anschreiben. Du musst PR-Agenturen anschreiben, du musst Flyer verteilen in dem Sinne oder du läufst rum und verteilst Visitenkarten. Das ist dann so ein ganz normales Business.
Klinkenputzen, ja.
Klinkenputzen.
An der Stelle würde mich natürlich nochmal interessieren, eine Frage von mir, liebe Hanna. Wirst du jemals auflösen, für wen du dieses heftige Catering Anfang des Jahres gemacht hast? Now is the time to say it. Es ist jetzt schon echt eine Weile her. Ich finde eigentlich, du könntest dem Cream Team mal verraten, für wen du da gekocht hast.
Nee, weil Anni sitzt nämlich gerade an der Bildbearbeitung und ich will jetzt endlich mal die Bilder posten und dann wühle ich das ganze Thema wieder auf. Und ich werde es niemals sagen, glaube ich.
Ich habe aber, ein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass du es sogar von dem Veranstalter aussagen dürftest.
Ja,
aber gut, ich will dich nicht
ich dürfte sagen, für wen ich das Dinner gemacht habe, aber nicht wer Gast und Gästin war. Vielleicht nächstes Jahr zum Zweijährigen. Nee, ich glaube irgendwie.
Lassen wir es stehen.
Wir lassen das noch so stehen, aber ich finde auch schön. Ja, ich finde auch schön, dass es so ein mystisches Thema ist. Und jetzt, wenn ihr die Folge hört, sind eventuell schon die Fotos vom Event draußen und dann könnt ihr euch das angucken und könnt munkeln.
Raten. Ich bin so stolz auf dich, dass du das gemacht hast, ey.
Ich habe jetzt gerade, Anni hat mir die Fotos gezeigt und ich war nur so, how did that happen? Weil ich habe gar keine Fotos von dem ganzen Event und Anni hat super viele Fotos gemacht und ich war nur so, oh Gott, das ist da alles passiert. What the fuck?
Ich bin gespannt auf die Fotos und bin gespannt, ob man da wirklich dann was erraten könnte.
Ich habe für dich so ein kleines Easter Egg versteckt.
Du hast für mich ein Easter Egg versteckt?
Nicht jetzt in den Fragen, in den Fotos, die kommen. Du kannst ja mal drauf achten.
Ah, oh. Oh Gott, ja, sehr gerne. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen, du. So, jetzt kommen wir aber zur Frage aller Fragen, ja. Das ist wirklich eine sehr häufig gestellte Frage und wir konnten sie bisher einfach nicht beantworten, weil wir keine Antwort auf diese Frage hatten. Das war einfach ein Fakt, aber jetzt haben wir sie. Und okay. Die Frage lautet, Hanna, wann kommt endlich unser Pop-Up-Dinner?
Ja, wie geil ist es? Hä? Es kommt.
Es kommt. Zwar, Leute, es kommt.
Es kommt. Ich werde es jetzt sagen. Zora und ich machen ein Pop-Up-Dinner am 15. September 9. in Hamburg im Blattgold.
Tudum. Und tudum. Okay, jetzt machen wir einen kleinen Cliffhanger. Ich würde sagen, bevor wir da weiter drüber sprechen, beim Bierchen machen wir erstmal ein kleines Dreierlei, oder?
Yes.
Unser kulinarisches Dreierlei.
Und passend zum heutigen Thema, denn wir feiern ja Geburtstag, machen wir ein Dreierlei über Geburtstagskuchen.
Yay! Ich bin richtig gespannt, weil meine drei Geburtstagskuchen verbinde ich zu 1000% mit zu Hause und meiner Mama. Ja. Weil ich finde, so Geburtstagskuchen kriegt man ja als Kind, haben glaube ich super viele so ein Ritual. Und es gab bei uns tatsächlich auch immer die gleichen Kuchen. Deswegen gibt es gleich einen kleinen Einblick.
Same, bei mir auch. Also zu 100%. Soll ich mit der Nummer 3 anfangen oder willst du anfangen?
Fang mal an.
Ich fange an mit einer Nummer 3. Und zwar ist das eine Torte, die ich bekommen habe. Ich glaube zum 11. Geburtstag und zum 9. Wir waren in Dresden bei meiner Großtante irgendwie zu Besuch und ich habe eine Torte von Bofrost bekommen. Ich durfte sie mir aufsuchen von dem Wagen, der geklingelt hat und vorbeigefahren ist. Es gibt ein ganz tolles Bild von mir, wie ich diese Schwarzwälder Kirschtorte anschneide. Und für mich war das ganz viele Jahre meine Traum-Geburtstagstorte. Und ich habe sie auch nicht immer bekommen. Meine Mama hat manchmal versucht, die nachzumachen. Die waren nicht so gut wie die gekauft.
Wie die von Bofrost.
Und irgendwann habe ich dann die Bofrost auch nochmal bekommen. Und die gab es dann zu Hause. Und ich habe es geliebt.
Gibt es das eigentlich noch, dass die Bofrost-Autos da rumjuckeln?
Weiß ich nicht. Obwohl ich letztes Wochenende war ich ja in Schwerin, also in MV. Und da gab es wieder einen Brötchenwagen, der rumgefahren ist und geklingelt hat. Und den gab es jahrelang nicht. Und es gibt keine guten Bäcker in der Gegend. Ne? Keine guten Bäcker, you know.
Ja, keine guten Bäcker.
Und da kam aber das Bäckerauto und hat geklingelt und Brötchen vorbeigebracht. Also vielleicht kommt das wieder. Vielleicht nicht mehr Bofrost und so die TK-Geschichte, sondern jetzt einzelne Wägen, die geilere Produkte machen. Vielleicht ist das irgendwie ein neues Ding.
Ich fände es irgendwie geil.
Ja, ich irgendwie auch.
Das ist eine gute Geschäftsidee. Denke ich nochmal drüber nach. Witzigerweise ist meine Nummer 3 auch ein gekaufter Kuchen und ich weiß bis heute nicht, warum Mama diesen Kuchen gekauft hat, aber wir fanden es so, so geil, weil immer wenn wir abends ins Bett gegangen sind, der Abend bevor wir Geburtstag hatten, war alles wie immer, ne? Wir haben Abendbrot gegessen, wir durften irgendwie noch eine Folgesendung mit der Maus gucken und dann ging es ab ins Bett und am nächsten Morgen, wenn wir aufgestanden sind, war es das Coolste für uns, in die Küche zu rennen und diesen Kuchen zu bewundern. Es war ein gekaufter Rührkuchen, Marmor.
Mhm.
Und es war ein Google-Hupf, ein kleiner. Und in der Mitte waren Smarties. Und drumherum auch. Und das gab es immer auf einem Teller. Und es war das Coolste für uns, diesen Kuchen mit den Smarties zu essen. Und Mama macht es tatsächlich bis heute, wenn wir Geburtstag hatten. Und dann ein paar Tage später ist dann ja auch nicht immer der Tag, an dem wir Geburtstag hatten, wenn wir dann nach Hause fahren, gibt es immer den gekauften Rührkuchen mit Smarties im Loch.
Geil.
Und ich werde diese Tradition fortführen. Ich weiß nicht, ob ich ihn kaufe, aber weil meine Mutter kann halt eigentlich auch mega gut backen, komme ich auch gleich noch zu. Aber
ja, aber die hat genug Stress, um so eine Party zu organisieren.
Genau. Und es gab dann auch immer noch gebackene Kuchen. Nur diesen hat sie gekauft. Keine Ahnung. Und dieser Geschmack ist so einzigartig. Ich weiß ganz genau, wie die Verpackung davon aussieht. Ich weiß tatsächlich gerade gar nicht, wie die Marke heißt, aber werde ich auf jeden Fall so fortführen. Finde ich richtig cool. Rührkuchen mit Smarties im Loch.
Geil. Bei uns gab es auch immer, und das zählt jetzt nicht als Geburtstagskuchen Dreierlei, aber bei uns gab es auch immer Tiefkühl-Windbeutel, die immer zu spät aus dem Tiefkühlfach genommen worden sind, und dann auf der Heizung standen und innen drin noch gefroren waren. Und ich habe es geliebt.
Ey, das haben wir auch immer gemacht, weil meine Oma, ich war früher ganz viel bei meiner Oma, und die hatte eine Familie, die auf einer Straße gewohnt hat. Und mit den Kindern habe ich immer gespielt. Und die eine war ungefähr in meinem Alter und mit der habe ich mich dann immer in den Keller geschlichen, weil meine Oma hatte ihre Gefriertruhe im Keller, so eine große zum Klappen, weißt du. Und da gab es auch immer Windbeutel und die haben wir tatsächlich gefroren als Eis immer weggesnackt. Ja. Das war richtig geil.
Wir haben es geliebt. Wie nice. Oh, geil.
Okay, deine Nummer zwei.
Also meine Nummer zwei heißt Schneewittchenkuchen. Kennst du das?
Nee.
Also er hieß bei uns Schneewittchenkuchen und ich glaube aber, klassischerweise ist das einfach eine Art von Donauwelle. Also es ist ein Blechkuchen, meine Mama hat den immer gebacken, den gab es immer zu jedem von unseren 1000 Geschwistern Geburtstagen. Es ist ein Schoko-Kirschkuchen vom Blech, da oben drauf kommt eine Pudding-Creme, also manchmal mit Butter drin, aber in den meisten Fällen war das eigentlich nur so Pudding mit ein bisschen Butter drin, also irgendwie so eine geile Pudding-Creme. Mhm. Und dann oben drauf Schokoladenglasur, die dann so crackt. Weißt du, wie so fest wird? Ja. In so einem Gitter rübergestreuselt.
Geil.
Mm.
Geil, hört sich richtig lecker an.
Bester Geburtstagskuchen. Vielleicht. Und halt für so eine große Kinderparty, halt, es ist halt ein bisschen fancierer Blechkuchen, weil der noch eine Creme und Schoko hat. Aber kannst du überall mit
sogar noch.
Schokoknack und kannst überall mit hin transportieren. I loved it.
Geil. Ja, ist eine sehr gute Idee. Habe ich aber noch nie gehört. Vielleicht hat sich das deine Mutter auch einfach ausgedacht.
Das kann gut sein.
Schneewittchenkuchen. Vielleicht kennt es ja jemand von unserem Cream Team. Ja, dann
schreibt es mal hoffentlich in die Kommentare, wenn ihr noch schreiben, wenn man wieder schreiben kann.
Ja, die Funktion hat gerade irgendwie, wird die überarbeitet. Ein Kuchen, den es bei uns zu Hause bis heute gibt, es ist der Lieblingskuchen von meiner Mama. Es ist auch einer meiner Lieblingskuchen und es ist auch der Kuchen, den meine Mama am besten backen kann. Und ich verbinde diesen Kuchen so sehr mit zu Hause und mit Mama und mit meiner Familie. Und das ist der Rüblikuchen.
Mm.
Weil da so viele Nüsse drin sind, ist doch klar.
Ist doch gar logisch, natürlich.
Der bleibt so schön saftig und meine Mama macht dann immer mit Marzipan so kleine Möhrchen selber und färbt die ein und legt die da drauf. Und dann auch ganz klassisch immer mit Zuckerguss, nicht mit irgendwie Frischkäsecreme oder so. Und dann gibt es immer Rüblikuchen mit Zuckerguss und Marzipanmöhrchen obendrauf. Okay. Lecker. Einfach lecker. Sieht auch süß aus wie so ein Kindergeburtstag mit den kleinen Möhrchen da oben drauf und so. Irgendwie fand ich das cool. Und Mama liebt Nüsse, ich lieb Nüsse. Es ist der Rüblikuchen.
Und die Kinder kriegen auch noch was Gesundes dazu. Bisschen Karotten.
Weil Möhren drin sind, genau. Bisschen Beta-Carotin für die Hautfarbe und ist gut für die Augen.
Ja, total.
Geil. Okay, deine Nummer eins.
Also, meine Nummer eins ist, die gab es nicht wirklich immer, als wir Kinder waren, aber seit wir junge Erwachsene waren, haben wir die uns immer gegenseitig geschenkt. Und es ist die Benjamin-Blümchen-Torte. Aber
jetzt kommt.
Ich mache sie seit ein paar Jahren selber und ich habe jetzt
klar
für meine beiden guten Freundinnen Pia und Vera zum Geburtstag eine riesen quadratische Megatorte gemacht für so 60 Leute in Geschmacksrichtung
so
Benjamin Blümchen. Mit Schoko, mit Erdbeer, mit so Vanillecreme, alles drum und dran. Und es hat geschmeckt wie OG Benjamin Blümchen-Torte. Und ich muss da mal einen Shoutout geben an meine lieben Freundinnen Julia und Isa von dem Foodblog Zucker und Jagdwurst. Die haben ein richtig geiles,
da hab ich veganes gesehen.
Benjamin Blümchen-Tortenrezept. Also für alle VeganerInnen unter
die
euch.
Richtig geil.
Wenn ihr die mal selber
aus.
Nachbacken wollt, könnt ihr da das Rezept finden. Es ist richtig geil.
Ja, und wo gibt's dein Rezept?
Gibt's keins.
Gibt's. Freestyle, das lieben unsere HörerInnen.
Freestyle, alles doch immer nur Freestyle. Das tut mir auch mal so leid, wenn so viele Leute fragen, ja, und wo gibt's das Rezept? Ich so, ja boah, das wäre jetzt echt ein Krampf, das alles aufzuschreiben.
Ja, meine Nummer eins ist auch ein absoluter Klassiker. Auch bei uns in der Weidenkantine gibt es immer diesen Kuchen, beziehungsweise diese Torte. Es ist die Philadelphia-Torte, so wie sie bei uns immer hieß. Bei uns heißt sie jetzt Quark-Torte. Und das ist Quark. Keksboden schön gebröselt, mit Butter kalt werden lassen. Und bei uns zu Hause wurde das früher immer mit Wackelpudding dann gemacht, weißt du? Frischkäse und dann nicht mit Gelatine, sondern mit Wackelpudding abgebunden. Und dann,
Das
Waldmeister.
Ja, geil. Und ich habe mal so einen Wackelpudding-Torten, weil ich habe früher auch als Kind schon immer die Geburtstagstorten für meine Schwestern gemacht. Ich habe mal so eine crazy Schachbrett-Torten, weißt du, wo dann so ein Schachbrett innen drin ist, für meine große Schwester gemacht.
Ja, klar, da warst du
und
sechs
meine
oder
Schwester,
so, ne?
Ja, da war ich 12 oder sowas. Mega geil. Und es gab aber auch immer eine Wackelpudding-Torte mit pinkem Wackelpudding, wo drinnen Wackelpudding-Stücke sind und obendrauf auch noch so pinker war. Und das war auch so ein Einfach-Backen-Dr. Oetker-Backbuch. Das habe ich auch so zum 11. Geburtstag bekommen oder sowas.
Ja.
So ein geiler Kuchen. Oh mein Gott. Ach, hab's ja geliebt.
Und den gibt's auch bis heute. Das sind unsere Top 3 Geburtstagskuchen, die es bei uns zu Hause gibt. Es gibt einen Gugelhupf für Smarties im Loch, es gibt eine Rüblikuchen und es gibt eine Philadelphia Wackelpudding-Torte.
Waldmeister Philadelphia Wackelpudding. Wie geil ist das? Oh mein Gott.
Manchmal auch Zitrone.
Bisschen erwachsener, so, ne? Mit Zitronen.
Ja, ist ein bisschen frischer, so im Sommer einfach, ne?
I love it. Oh, schreibt mal unten rein, was eure Torten sind. Aber haben wir ja schon gesagt. Trotzdem, schreibt es doch mal rein.
So, also, Bier. Jetzt.
Bier.
Feierabendbier.
Also, wir haben es endlich geschafft, einen Termin zu finden. Und am 15.09. treffen Zora und ich uns zusammen im Blattgold und kochen für euch, fürs Cream Team. Und ihr könnt passend dazu, denn es gibt jetzt noch nicht keine normalen Tickets, das müssen wir alles nochmal fertig machen. Das kommt dann in den nächsten Wochen, also hört fleißig unsere Folgen, dann werden wir sagen, wo ihr Tickets kaufen könnt, wann, wie, wo es losgeht und was es gibt. Aber wir möchten euch natürlich was zurückgeben und 2 Tickets gibt es zu gewinnen.
Woohoo!
Für das Doppelrahmstufen-Pop-Up-Dinner.
Oh Gott, Zora, ich bin so aufgeregt.
Erklär du doch mal, wie man das machen muss.
Ja, in den nächsten 2 Wochen bis einschließlich 30.07. habt ihr die Möglichkeit, diese Tickets zu gewinnen. Und du musst Folgendes machen. Du abonnierst den Podcast auf einer Plattform deiner Wahl. Du bewertest den Podcast bei iTunes und oder hinterlässt Sterne bei Spotify. Und dann brauchen wir einen Screenshot von deiner Bewertung. Und das schickst du dann an hallo@doppel-rahmstufe.de oder bei Instagram an Hanna oder mich oder an den Doppelrahmstufen-Instagram-Kanal. Und dann suchen wir da einen Gewinner, eine Gewinnerin raus. Und ihr kriegt dann 2 Tickets für unser Pop-Up-Dinner.
Ja, das wird so schön. Ich freue mich.
Ja, und Endlich. Wir beide haben jetzt zwar den Termin, aber noch nicht den Rest. Und deswegen würde ich sagen, verabschieden wir uns jetzt, freuen uns sehr, hoffen auf ganz viele weitere Folgen und besprechen uns jetzt, was dieses Pop-Up-Dinner angeht.
Ganz genau. Danke ans Cream Team. Danke, dass ihr uns immer so fleißig zuhört. Es macht unglaublich viel Spaß. Und ich hoffe, ihr bleibt alle auch beim nächsten Jahr dabei und hört fleißig Doppelraumstufe. Tschüss, genau. Tschüss.
Tschüss, tschüss.